In der 7. Folge des Netzwerk-Podcasts Weniger Bürokratie und besseres Recht sprechen wir mit Frau Dr. Meister-Schäufelin über ihr neues Buch Praxishandbuch Gute Rechtssetzung sowie grundlegende und etwas breitere Fragen der guten Rechtssetzung. Es geht unter anderem darum, wie man Rechtssetzung denkt und wie dann daraus gutes bzw. schlechtes Recht entsteht. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Also dann herzlich willkommen zur 7. Ausgabe von Weniger Bürokratie und besseres Recht, dem Podcast des Netzwerks für bessere Rechtssetzung und Bürokratieabbau. Wir freuen uns, Sie heute hier begrüßen zu dürfen, Frau Dr. Meister-Schäufelin. Sie haben zusammen mit Volker Haug im letzten Jahr das Buch Praxishandbuch Gute Rechtssetzung veröffentlicht. Worum genau es in diesem Buch geht, wollen wir heute mit Ihnen besprechen. Sie sind seit einiger Zeit mit der Rechtssetzung sowie Umsetzung von Recht vor allem in Baden-Württemberg befasst. Als promovierte Juristin waren Sie schon Bürgermeisterin und Landtagsabgeordnete in Baden-Württemberg sowie Staatssekretärin in Berlin. Danach waren Sie Präsidentin des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg, Ministerialdirektorin im baden-württembergischen Finanzministerium sowie Präsidentin der DHBW und letztendlich Vorsitzende des Normenkontrollrats Baden-Württemberg. Sie blicken also aus vielen verschiedenen Perspektiven auf Recht und auf die Rechtssetzung. Jetzt habe ich Sie schon ein klein wenig vorgestellt, aber ich würde Sie trotzdem bitten, kurz über Ihren Werdegang und über Ihre Motivation zu sprechen, vor allem in Bezug zu dem heutigen Thema der guten Rechtssetzung, womit sich ja Ihr Buch befasst. Welche Erfahrungen haben Sie in diesem Zusammenhang denn besonders geprägt? Was interessiert Sie an dem Thema?
Ja, Herr Reichert, auch Ihnen ein herzliches Willkommen. In der Tat, ich hatte das große Glück, sehr unterschiedliche Aufgaben in der Landespolitik in Baden-Württemberg, aber auch, Sie hatten es erwähnt, in der Regierung im Land Berlin wahrnehmen zu können und insbesondere auch eine Reihe von Aufgaben in der Landesverwaltung in Baden-Württemberg. Ich kann deshalb auch nur jedem jungen Juristen und jeder jungen Juristin sehr empfehlen, sich für die Landesverwaltung zu entscheiden. Es ist, man glaubt es gar nicht, man erwartet es nicht, aber es ist wirklich faszinierend, wie viel unterschiedliche und sehr attraktive Aufgabenfelder eine Landesverwaltung bietet. Man muss allerdings bereit sein, flexibel zu sein, also auch unterschiedliche Aufgaben wahrzunehmen. Und spannend ist auch, dass der Sprung in die Politik dadurch ermöglicht wird, also beispielsweise ein Landtagsmandat zu übernehmen oder im Kreistag, im Gemeinderat tätig zu sein. Ja, der Anlass für das Praxishandbuch, das ich mit Volker Haug herausgegeben habe, und wir haben ja insgesamt dann noch 4 weitere Autorinnen und Autoren aus der Praxis gewinnen können, insbesondere auch vom Rechtsreferat der Stadt Heidelberg, also auch die kommunale Seite mit einbezogen. Der Anlass war natürlich die Tätigkeit im Normenkontrollrat, jetzt 5 Jahre. Wir haben zu über 600 Gesetzes- und Verordnungsentwürfen der Landesregierung Stellung genommen, haben diese Entwürfe auf ihre Qualität hin untersucht, haben Vorschläge zu Qualitätsverbesserungen gemacht, also beispielsweise, wie in dem Entwurf doch auf Belastungen verzichtet werden kann, um die Bürokratiekosten bei Unternehmen und Bürgerinnen und Bürgern zu senken oder auf Schriftformerfordernisse zu verzichten, um die Digitaltauglichkeit des Rechts sicherzustellen.
Ja, wir sprechen heute über gute Rechtssetzung und natürlich Ihr Praxishandbuch, was Sie auch gerade ein bisschen vorgestellt haben. Und aber vielleicht am Anfang noch ein paar grundsätzliche Fragen. Was ist denn überhaupt gute Rechtssetzung und warum brauchen wir das überhaupt? Und wie hängt das vielleicht mit der wie hängt die Rechtssetzungsqualität mit der Bürokratiebelastung zusammen?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, weil sich noch zu wenig damit beschäftigen, in der Politik selber, aber auch in der Wissenschaft. Also gute Rechtssetzung, der Begriff Better Regulation, manchen noch vertrauter, betrifft die Qualität von Gesetzen. Es ist ja so, dass das Grundgesetz, ich sag mal nur, die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes vorschreibt. Gesetze müssen insbesondere natürlich mit den Grundrechten vereinbar sein. Aber das Grundgesetz schreibt dem Gesetzgeber nicht vor, bestimmte Qualitätsmerkmale einzuhalten. Also beispielsweise, dass das Gesetz verständlich ist oder dass es möglichst geringen Aufwand auslöst bei den Normadressaten, also denjenigen, die es anwenden müssen. Oder ob das Gesetz überhaupt notwendig ist, ob es praktikabel ist. Das sind Anforderungen, die aber natürlich die Bevölkerung verlangt. Und das sind auch Anforderungen, die der Gesetzgeber eigentlich an sich selber stellen sollte. Warum schreibt eigentlich das Grundgesetz nicht vor, dass Qualitätsmerkmale eingehalten werden sollen? Nun, das liegt tatsächlich an der Gewaltenteilung. Also es ist die Prärogative der Politik, das heißt ihr Vorrecht, selber entscheiden zu können, ob sie ein Gesetz machen will oder nicht und auch welche Qualität das Gesetz haben soll. Sie muss sich an die Verfassung halten, aber würde sie auch bestimmte Qualitätsmerkmale einhalten müssen, dann hätten wir im Grunde genommen in Deutschland keinen Rechtsstaat, sondern einen Richterstaat, weil ja dann das Bundesverfassungsgericht bis ins letzte Detail sozusagen überprüfen kann, was die Politik da macht, und das würde gegen die Gewaltenteilung verstoßen. Ja, warum benötigen wir gute Rechtsetzung? Meines Erachtens ist es in erster Linie ein demokratiepolitisches Thema, um das es hier geht. Tacitus sagte, der verdorbenste Staat hat die meisten Gesetze. Tacitus, es wäre spannend zu hören, was Tacitus über den heutigen Regelungsstand in Deutschland sagen würde. Allein schon die Tatsache, dass wir viel zu viele Vorschriften haben, und dadurch die Verwaltungsbeschäftigten selbst überfordert sind, aber erst recht natürlich ein Mittelständler. Einzelhändler, Bäcker, Gastronomen wissen überhaupt nicht, welche Vorschriften für sie alle gelten. Es sind Hunderte, aber Hunderte. Ein Referent in einem Baurechtsreferat hat schon gar keinen Überblick mehr. Wir haben allein 3.500 DIN-Regelungen, DIN-Standards für den Bau. Deshalb, wenn ein Referent im Baurechtsreferat eine Baugenehmigung ausspricht, ist er sich nicht sicher, ob er da alles bedacht hat. Und ob diese Genehmigung dann auch vor Gericht hält. In der Regel hat das Gericht wesentlich länger Zeit als die Baurechtsbehörde. Und das löst bei ihm Unsicherheit und Misstrauen aus. Ein Staat aber, der dem Bürger misstraut, kann nicht erwarten, dass der Bürger ihm vertraut. Und Demokratie lebt eben essentiell davon hängt davon ab, dass die Bürger dem Staat und dem System vertrauen. Ich sehe ein großes Demokratieproblem allein schon aufgrund dieser Regelungswut, die wir da spüren, auf uns zukommen.
Und jetzt vielleicht noch ganz kurz, wie hängt denn die Rechtsetzung mit der Bürokratiebelastung zusammen? Das klang jetzt schon ein bisschen an.
Es ist einfach so, dass wenn ein Staat seine mittelständischen Unternehmen und die Bürgerinnen und Bürger mit zu viel Vorschriften überhäuft und die auch noch unverständlich sind und zu hohen Aufwand auslösen, dass dies natürlich als Bürokratie wahrgenommen wird. Die Verfahren dauern dadurch auch viel zu lange. Das wissen wir von den Infrastrukturprojekten, Flughäfen, Straßen, aber auch große Gewerbeansiedlungen. Es sind zu viele Vorschriften, die beachtet werden müssen. Es sind auch zu viele Beteiligungsrechte. Also wir haben die Verfahren zu komplex, viel zu kompliziert gestaltet. Auch das ist ein Bürokratiethema. Und schon Manfred Rommel sagte, es ist inzwischen wesentlich einfacher, etwas zu verhindern, als etwas zu bewegen. Damit meinte er nicht nur, ich sag mal, die Demonstrations- und Protestfreude, die wir allenthalben feststellen, sondern natürlich auch die Komplexität der Vorschriften.
Vielen Dank. Jetzt haben Sie einen Leitfaden geschrieben, wie man denn gute Gesetze formuliert und was man dabei beachten sollte. Angenommen, ein Gesetzgeber möchte nach bestem Willen ein gutes und qualitativ sehr hochwertiges Gesetz verfassen. Welche Kriterien muss er denn hierbei beachten oder sie? Natürlich kommt das auch auf das spezifische Gesetz an und auf das, was geregelt werden soll. Aber welche Kriterien halten Sie denn im Allgemeinen für besonders wichtig?
Ja, Herr Reichert, zunächst mal war es uns wichtig, ein Praxishandbuch und nicht eine theoretische Abhandlung zu schreiben. Davon gibt es genügend und es bringt uns auch nicht weiter. Wichtig ist, dass man sozusagen einen Leitfaden an der Hand hat als Beamtin, als Beamter in einem Ministerium, aber auch in der Kommune, jemand, der eine kommunale Satzung schreiben soll, im Regierungspräsidium, Rechtsverordnungen und einfach Tipps bekommt und praktische Hinweise, woran er denken soll. Das wichtigste Kriterium aus unserer Sicht ist, dass der Referent erstmal prüft, ist die Vorschrift überhaupt notwendig? Also das Gesetz, dass dies notwendig ist, dürfte in der Regel politisch schon durchdiskutiert sein. Aber die einzelne Vorschrift natürlich nicht. Erst recht nicht eine Dokumentationspflicht, eine Kontrollpflicht, eine Nachweispflicht, also das, was dann sehr viel Aufwand macht. Möglicherweise reichen hier Hinweise oder man kann ganz drauf verzichten. Also wir haben ein sehr schönes Beispiel gefunden, das also geradezu grotesk ist. Bis 2019 hat die Landesbauordnung in Baden-Württemberg eine Vorschrift enthalten, wonach Bauherren eines Wohngebäudes verpflichtet sind, Flächen nachzuweisen für Wäschetrocknen. Also wo man die Wäsche aufhängt. Ja. Das durfte dann auch nicht im Keller sein oder auf dem Dachboden oder in der Küche oder so, sondern das musste eine extra Fläche sein, die ja Geld kostet. Jede Fläche kostet Geld. So, und das wurde jetzt 2019 beseitigt. Die Waschmaschine, ja, die fast in 94% der Haushalten inzwischen vorhanden ist, die gibt es seit Jahrzehnten. Also da sieht man anhand eines solchen Beispiels, wie grotesk Vorschriften sein können. Wichtig ist, dass die Vorschrift überhaupt praktikabel ist. Das heißt, dass sie umsetzbar ist. Gutes Beispiel, die Landesgrundsteuerreform. Zugegeben, das Finanzministerium in Baden-Württemberg hat sich viel Mühe gegeben, hier eine einfache Lösung mit Hilfe dieses Bodenrichtwertes zu finden, ist auch anzuerkennen. Aber die Umsetzung des Verfahrens, darüber hat man sich zu wenig Gedanken gemacht. Wir alle haben jetzt erlebt, welche Aufregung es gegeben hat, dass Grundsteuerpflichtige eben diese Feststellungserklärung abgeben mussten, Elster anwenden mussten, waren damit überfordert, war viel zu kompliziert und es sind vor allen Dingen fast alles Daten, die bereits schon in Registern vorhanden sind. Diese Register wurden auch angelegt, damit die Finanzministerium zugreifen können. Gesetze müssen verständlich sein. Der Staat kann nicht erwarten, dass sich die Bürger an Vorschriften halten, wenn die überhaupt nicht in der Lage sind, die zu begreifen. Und dann ganz wichtig, Gesetze müssen belastungsarm sein. Also die Bäcker, wir haben das ja untersucht als Normenkontrollrat, auch empirisch und mit repräsentativen Online-Umfragen, brauchen in der Woche ungefähr 12,5 Stunden nur für Bürokratie. Und in unserer Vereinsstudie haben wir festgestellt, dass ein ehrenamtlicher Vorstand allein in der Woche 6,5 Stunden braucht, nur für Bürokratie, das heißt am Abend und am Wochenende. Das ist eine definitiv zu hohe Belastung und in anderen Ländern dürfte die auch wesentlich niedriger sein.
Vielen Dank. Nun werden Gesetze ja nicht nur auf Landesebene verabschiedet, sondern im Falle Deutschlands natürlich auch auf Bundes- und Europaebene. Welche Kriterien an gute Rechtsetzung sind denn für welche föderalen Ebenen besonders wichtig oder gibt es dort Unterschiede?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Es ist richtig, der Bund hat ja inzwischen von der Rahmengesetzgebung umfangreich Gebrauch gemacht. Das heißt, in erster Linie kann man sagen, ist die Europäische Union, aber auch eben der Bund in Deutschland für die Gesetze zuständig und erlässt sie. Die Länder haben immer noch eine gewisse Gesetzgebungskompetenz, gerade wenn sie an den Bau denken oder das Vergabewesen, aber erst recht natürlich Schulen, Hochschulen. Nur muss man sehen, Bürokratie steckt nicht nur in den Vorschriften selbst, sondern auch in der Art des Verwaltungsvollzugs. Und die Bundesländer sind ja auch ein Stück weit in der Lage, selbst die Regeln für die Verwaltungsverfahren in diesen Landesverwaltungsverfahrensgesetzen zu bestimmen. Das heißt, wir haben es in der Hand, wie das Verfahren läuft. Denken Sie an die Verwaltungsdigitalisierung, ganz zentraler Punkt. Aber denken Sie auch natürlich daran, wir haben beispielsweise die Möglichkeit in Baden-Württemberg das Widerspruchsverfahren auch beim Bau abzuschaffen. Wir haben es Gott sei Dank beim Emissionsschutzverfahren bei der Windkraft abgeschafft. Aber wir könnten es natürlich auch beim Bau abschaffen. Also Widerspruchsverfahren dauern im Schnitt bei den beim Regierungspräsidium Stuttgart, wie wir erfahren haben, 12 Monate. Das heißt, wenn sowieso geklagt wird, was häufig der Fall ist, wenn sowieso ein Widerspruchsverfahren eingelegt würde, dann spart man 12 Monate. Also schlanke Verwaltungsverfahren ist Ländersache und insbesondere natürlich die Verwaltungsmodernisierung ist Ländersache, auch die Struktur. Wir haben in Baden-Württemberg viel zu viele Behörden. Allein im Bau 237 Behörden, die Bayern haben 138 Baurechtsbehörden. Da kann man doch schon mal ablesen, dass wir vor allen Dingen viele kleine Baurechtsbehörden haben. Und gerade jetzt bei dem Personalmangel ist es doch fast zwangsläufig, dass diese Behörden überfordert sind.
Vielen Dank. Dann kommen wir ein wenig vom Abstrakten ins Konkrete. Sie haben ja bereits in vielen verschiedenen Kontexten gearbeitet und Erfahrungen zur Gesetzgebung gesammelt. Und das interessiert uns natürlich besonders. Und daher würden wir gerne wissen, welche Qualitätsanforderungen denn Ihrer Erfahrung nach besonders gerne von den Gesetzgebern befolgt werden und mit welchen Qualitätsanforderungen bzw. Kriterien sich der Gesetzgeber eher schwer tut.
Also es ist ja so, dass Bürokratie vor allen Dingen von dem Soziologen Max Weber in brillanter Weise durchdekliniert worden ist. Und für ihn waren die Bürokratieanforderungen, die er formuliert haben, das Gegenmodell zum Willkürstaat. Und genau dies, muss man sagen, haben wir bis heute in vorbildlicher Weise beherrscht. Und beherrschen wir immer noch. Dazu gehört, dass wir verlässliche Verfahren haben und die hält der Gesetzgeber ein. Also für Max Weber war vor allen Dingen natürlich die Verwaltung im Blick, denn dort wird die Macht dann ausgeübt gegenüber dem Bürger. Aber Sie haben jetzt den Gesetzgeber angesprochen. Auch hier ist natürlich jetzt unter demokratiepolitischen Gesichtspunkten entscheidend, wenn die Macht vom Volke ausgehen soll und nicht von einem Monarchen, dann muss sichergestellt sein, dass Verfahren, auf die man sich verständigt hat, eingehalten werden und dass Partizipation passiert. Und da muss man sagen, sind wir vorbildlich und unangreifbar. Das muss auch immer wieder anerkennend gegenüber dem Gesetzgeber, den Parlamenten betont werden, weil wir sehen ja in anderen Ländern, allein schon in EU-Ländern Osteuropas, dass Verfahren dort gerne umgangen werden und missbraucht werden.
Vielen Dank. Mit welchen Qualitätsanforderungen tut sich denn der Gesetzgeber schwer in Deutschland jetzt? Also welche, wo liegen vielleicht da politische Hürden oder sowas?
Ja, Herr Reichert, es gibt eben vom Guten dann auch möglicherweise zu viel des Guten. Und das betrifft dann beispielsweise auch formale Anforderungen an Verfahren. Aber gehen wir nochmal sehr ins Konkrete. Wir haben einfach nicht mehr im Blick als Gesetzgeber beim Bund, aber auch in den Ländern, uns auf das Notwendigste zu beschränken. Es ist eine, wie soll ich sagen, geradezu ein Tsunami an Vorschriften aus dem Bemühen heraus, möglichst große Rechtssicherheit zu schaffen. Ja? Also, dass möglichst viel sichergestellt wird, dass jeder den gleichen Bedingungen unterliegt. Ich glaube, das ist ein wesentliches Motiv des Gesetzgebers. Er will erreichen, wenn er einen Regelungsbedarf sieht, dass dann sichergestellt wird, dass auch wirklich jeder, das ist eigentlich ein rechtsstaatlicher Grundsatz, jeder ist vor dem Gesetz gleich, aber das kehrt der Gesetzgeber so ein bisschen um und sagt, ihr seid nicht nur vor dem Gesetz gleich, sondern wir wollen auch sicherstellen, dass jeder Sachverhalt bis ins letzte Detail geregelt wird, damit keiner in irgendeiner Form hier einen Vorteil hat. Und das führt zu einem Tsunami an Regelungen. Wir haben nicht nur eine zu hohe Regelungsdichte, wir haben auch eine zu hohe Regelungstiefe. So, also bis ins letzte Detail. Das ist so auch der deutsche Perfektionismus, der hier mitschwingt und der uns selber jetzt in eine Sackgasse geführt hat. Der Gesetzgeber tut sich sehr schwer mit der Gesetzesfolgenabschätzung. Das ist auch verständlich. Eigentlich würde er, das ist ja eine Selbstprüfung, eine Selbstkontrolle, nicht? Dass er sagt, jetzt setze ich mich nochmal hin und überlege, welche Folgen löse ich eigentlich dadurch aus? Ja? Würde er das ernsthaft betreiben? Insbesondere in Form von Praxischecks, was uns ganz wichtig ist, aber auch in Form eben der Bürokratiekostenberechnung. Würde er das ernsthaft betreiben, würde er im Grunde erkennen, was er da auslöst. Deshalb mangelt es hier. Also Standardkostenmodell, die Berechnung von Bürokratiekosten ist international anerkannt. 8 EU-Länder wenden dieses Berechnungsmodell an. Deshalb sind wir natürlich als Normkontrollrat erschrocken gewesen, dass die Landesregierung den Erfüllungsaufwand nicht mehr berechnet. In Baden-Württemberg, im Bund wird anstandslos seit 2006 die Bürokratiekosten berechnet, in Entwürfen des Gesetzesentwürfen, in Sachsen seit 2016. In Baden-Württemberg haben wir das 2018 gemacht, bis letztes Jahr, bis 2022. Und seitdem nicht mehr. Der Hintergrund ist klar, man hat die Angst oder die Sorge, dass die Klimaschutzgesetze, die natürlich Aufwand auslösen, dadurch nochmal eine Hürde überwinden müssen, wenn jeder merkt, welchen Aufwand sie auslösen. Ein besonderes Problem nach wie vor, das sehr hartnäckig ist, wenn Sie die Qualitätsanforderungen ansprechen, die nicht erreicht werden, ist die Sprache. Das wird einfach nicht besser. Sowohl die Rechtssprache ist häufig unverständlich, als auch die Behördensprache. Der Höhepunkt ist, dass selbst Hinweisblätter, die die Verwaltung rausgibt, damit Sie als Bürger wissen, was sie von ihnen verlangt wird von Seiten des Gesetzgebers, dass selbst das unverständlich ist. Also mit Praxistests könnte man das alles beheben, weil dann würde ja deutlich, er versteht es gar nicht.
Vielen Dank. Und was sind denn Vielleicht als nächste Frage, was wären denn die Gründe für diese Probleme in der Anwendung dieser Kriterien? Liegt es vielleicht an der Rechtsetzungskultur? Gibt es einfach zu wenig Zeit, zu wenig Menschen, die daran arbeiten? Ist die Ausbildung nicht up-to-date sozusagen oder woran liegt das genau?
Ja, also auf jeden Fall sind viele Gesetze mit heißer Nadel gestrickt, sodass man sich da um die Qualität gar nicht kümmert. Das betrifft vor allen Dingen den Bund, wird ja vom Nationalen Normenkontrollrat auch sehr stark kritisiert. Und dann muss nachgebessert werden. Also das ist, ich meine, das ist ja auch eine Lebenserfahrung von jedem. Wenn ich mir am Anfang überhaupt keine Mühe gebe, habe ich nachher vielleicht noch viel mehr Geschäft, wie wenn ich mir ein bisschen mehr Zeit genommen hätte. Also wir haben ein strukturelles Grundproblem darin, dass tatsächlich die Juristen in Deutschland nur in der Rechtsanwendung ausgebildet werden, aber nicht in der Rechtssetzung. Im angelsächsischen Raum ist das ganz anders. Da spielt auch die Rechtssetzung eine Rolle. Denn denken Sie dran, also auch wenn Juristinnen und Juristen dann in die Kommunen gehen, in der Stadtverwaltung, sollen eine kommunale Satzung machen, haben das noch nie gemacht. Auch als Anwältin, wenn Sie einen Vertrag aufsetzen sollen, haben Sie es noch nie gemacht. Also das ist einfach ein Defizit der Juristenausbildung in Deutschland. Unsere Vorstöße und Anregungen wurden abgelehnt mit der Begründung, das Curriculum sei schon so voll. Ja, ist sicher richtig, aber da muss man eben Prioritäten setzen. Aber auch bei den Verwaltungswissenschaftlern, wir haben ja zwei Hochschulen in Kiel und in Ludwigsburg in Baden-Württemberg, da sollte noch stärker der Fokus auf Rechtssetzung gesetzt werden. Auf jeden Fall haben sie jetzt schon als Pflichtmodul die Behördensprache, das hat uns schon sehr gefreut. Ja, da machen wir Learning by Doing in den Ministerien. Und wenn man bedenkt, welche Bedeutung aber gute Gesetze für die gesamte Gesellschaft demokratiepolitisch schon haben, ist das sträflich. Einer der Gründe ist natürlich, dass die Politik alle Hände voll zu tun hat, überhaupt sich auf politische Inhalte bei den Gesetzen zu verständigen. Und dann überlässt sie sozusagen die Qualität dem Ministerium und den Beamtinnen und Beamten und wirft da keinen Blick mehr drauf. In anderen Ländern ist das völlig anders. Also nehmen Sie die Schweiz, die hat eine große Tradition, was verständliche Sprache anbetrifft, liegt natürlich auch an den unterschiedlichen Sprachen, die in der Schweiz gesprochen werden. Aber es ist ein Mindset. In der Schweiz sagen sie, jeder Bauer auf der Alm muss ein Gesetz aus Bern verstehen. So, und nehmen Sie Großbritannien, die führen schon traditionell Praxistests durch. Oder nehmen Sie Dänemark, die führen intensiv und systematisch Digitalchecks durch. Also wir können da nur von anderen Ländern lernen.
Vielen, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu einem nächsten Punkt, und zwar zu der Sprache. Das ist ja ein zentraler Punkt in Ihrem Buch. Gesetzestexten wird häufig vorgeworfen, zu unverständlich zu sein, vor allem in Deutschland. Wie kann es also gelingen, eine gute Balance zu finden zwischen Rechtssicherheit und Verständlichkeit? Oder ist das aus Ihrer Perspektive vielleicht eine falsche Dichotomie sozusagen? Also schließt das eine, Verständlichkeit, das andere, Rechtssicherheit, gar nicht aus, sondern ist vielleicht nur eine Stil- oder eine rechtskulturelle Frage. Und das Argument, dass Verständlichkeit zulasten der Rechtssicherheit geht, ist nur ein vorgeschobenes.
Ja, wir waren sehr froh, dass wir Frau Dr. Mörs gewinnen konnten als Autorin vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim, weil in der Tat die Rechts- und auch Behördensprache ein zentrales Thema ist. Zunächst mal, wie gesagt, es ist ein Ausbildungsdefizit und das kann in der Ausbildung ist das gut überwindbar, aber es ist auch überwindbar im Rechtsetzungsverfahren, denn wir haben ja die sogenannten Gegenprüfer in den Ministerien. Das heißt, wenn ein Referat den Entwurf eines Gesetzes, Verordnung, Verwaltungsvorschrift verfasst, muss das Referat dem Gegenprüfer, der in der Regel im Rechtsreferat eines Ministeriums angesiedelt ist, diesen Entwurf vorlegen. Und die prüfen das nochmal auf Qualität hin. Und das ist erstaunlich, dass dabei vernachlässigt wird, es jetzt hier diese Chance zu nutzen, um bei der Gelegenheit sozusagen vor allen Dingen die Verständlichkeit zu überprüfen, liegt daran, dass nicht systematisch die Gegenprüfer eben auch in dieser Sprachkompetenz ausgebildet werden. Jetzt, was Sie ansprechen, Herr Reichert, ist es überhaupt möglich, eine rechtssichere Rechtsdiktion zu finden, die dann auch noch verständlich ist. Also da ist sehr viel Luft nach oben. Das heißt, wir haben ja ein sehr, sehr schönes Beispiel mit Service BW, also der Landesplattform. Die haben sich schon seit Jahren es zur Aufgabe gemacht, Gesetze doch zu beschreiben, zu erklären, die Inhalte verständlich auf dieser Plattform wiederzugeben. Da gibt es einen Redaktionsstab im Innenministerium und die stimmen diese Beschreibungen eines Gesetzes mit dem zuständigen Ministerium ab. Das heißt, es ist rechtssicher, sonst könnte das Ministerium dem gar nicht zustimmen. Also das zeigt schon, dass hier eine ganz andere Sprache benutzt werden kann. Nehmen Sie nur als Beispiel kurze Sätze bilden. Dann nur eine Aussage pro Satz. Das sind so die Grundregeln unserer Sprachwissenschaftlerin, der Frau Mörs. Nehmen Sie natürlich dieses Elend der Substantivierung. Man hat das Gefühl, nach einem Semester kann ein Jurastudent nicht mehr normal reden, weil er nur noch substantiviert. Wenn allein schon diese drei Kriterien eingehalten würden, würde es schon wesentlich verständlicher. Interessant ist, wie man politisch hier auch viel bessere Zeichen setzen kann. Die Schweiz beispielsweise hat in ihrem Nationalparlament einen Ausschuss, dessen einzige Aufgabe darin besteht, eine Gesetzesvorlage unter dem Gesichtspunkt Verständlichkeit zu überprüfen. Und wenn die sagen, das ist unverständlich, dann wird es zurückgeschickt. Dann geht dieser Entwurf nicht weiter. Das heißt, er muss überarbeitet werden.
Vielen, vielen Dank. Nun sind wir schon bei den Lösungsansätzen. Eine weitere Frage wäre hier dann natürlich auch, inwieweit vielleicht eine interdisziplinäre Bearbeitung von Gesetzesvorschlägen nützlich wäre, also dass vielleicht nicht ausschließlich Juristen einen Gesetzestext erstellen, sondern auch vielleicht eher empirisch arbeitende Soziologen, Wirtschaftswissenschaftler oder vielleicht auch Praktiker aus den Kommunen, die gleich einen ganz anderen Blick auf die potenziellen Folgen der Gesetze haben. Inwiefern ist das umsetzbar, beziehungsweise wird bereits praktiziert oder was wird denn bereits praktiziert? Wie geht man dieses Problem an?
Also Sie sprechen da einen ganz wichtigen Punkt an. Wir haben in den Ministerien zu viel Juristen. Es ist eine zu einseitige Sichtweise und Qualifikation. Auf der anderen Seite würde ich keinem Ministerium empfehlen, auf Juristen zu verzichten bei einem Gesetzesentwurf, weil die Entwürfe juristisch so dominiert sind, dass man da eine spezifische Qualifikation braucht, die auch nur Juristinnen und Juristen mitbringen. Also in der Tat wären Teams eine gute Lösung. Man muss aber sehen, es darf das Verfahren dadurch natürlich nicht verlängern. Deshalb ist wichtig, dass das Verfahren, das ja sowieso schon sehr komplex und diffizil ist, da eine integrierte Lösung zu finden. Das heißt, diejenigen, die sowieso mit einem Gesetzesentwurf befasst sind, die sollten eine Sprachkompetenz erwerben, die eben die Verständlichkeit dann sicherstellt. Und das ist durch die Praxistests, die wir für unerlässlich halten, bei ich sag mal, aufwendigeren Gesetzen, natürlich nicht bei einer Zuständigkeitsverordnung, aber bei Gesetzen, bei denen schon erkennbar ist, für die mittelständische Wirtschaft, für die Bürgerinnen und Bürger ist das aufwendig, das umzusetzen. Nehmen Sie jetzt Photovoltaik-Vorgaben oder Landesmobilitätsgesetz, dass dort natürlich intensive Praxistests durchgeführt werden, bei denen dann eben auch die Verständlichkeit diskutiert wird. Also der Daimler würde kein Auto auf den Markt bringen, das er nicht vorher getestet hat. In Deutschland kommen aber ständig Gesetze, die nicht getestet wurden, auf den Markt. Unter dem Motto, mal sehen, wie sich das dann nachher gestaltet, wie das anlässt, ob die Kritik sehr groß wird, dann können wir ja nachbessern. Also das ist, so kann der Staat auch mit dem Bürger nicht umgehen. Da steckt schon auch sehr viel Arroganz dabei.
Vielen Dank. Jetzt vielleicht bleiben wir bei diesen kulturellen Fragen sozusagen. Aus Ihrer persönlichen Erfahrung, was benötigt ist denn für einen guten Rechtsetzungsprozess tatsächlich? Beziehungsweise inwieweit bestimmt denn die Rechtsetzungskultur die Qualität des Rechts? Und inwieweit muss ich diese ändern, um gutes Recht zu produzieren und um verständliches Recht zu produzieren und um sozusagen die Lösungsvorschläge, die Sie vorgebracht haben, zu inkorporieren?
Entscheidend für die Rechtsetzungskultur ist, dass der Staat, gemeint ist der Gesetzgeber, aber auch die Verwaltung, sich wieder bewusst macht, dass der Staat für den Bürger da ist und nicht der Bürger für den Staat. Also da haben wir uns ein Stück weit entfernt. Echt? Also der Gesetzgeber lebt in seiner eigenen Welt, die Verwaltung lebt in ihrer eigenen Welt. Und in einer ganz anderen Welt wird da die Wirtschaft wahrgenommen, wird die Bevölkerung wahrgenommen. Das ist in der Kommune am wenigsten der Fall, weil dort der Gemeinderat und die Verwaltung es täglich mit dem Bürger zu tun hat. Aber je mehr sie die Ebene nach oben gehen, auch schon auf Landesebene ist das deutlich spürbar, erst recht auf Bundesebene und EU natürlich. Deshalb ist es notwendig, einfach den Bürger wieder mehr in den Blick zu nehmen und sich als Gesetzgeber die Zeit zu nehmen, zu überlegen, was bedeutet die konkrete Anwendung dann tatsächlich für den wir hier diese Regeln machen wollen. Deshalb, um das sicherzustellen und nicht nur in Appellen dann versanden zu lassen, sollten bestimmte Instrumente standardmäßig im Rahmen des Rechtsetzungsverfahrens eingesetzt werden. Schon die Normenkontrollräte sind ein Fortschritt, weil die sollen ja im Ex-ante-Verfahren, also im Rechtsetzungsverfahren, die Qualität nochmal überprüfen und das Ministerium darin beraten, was sie besser machen könnten. Das ist ein großer Fortschritt. Haben wir im Bund fest installiert, inzwischen nicht mehr beim Bundeskanzler, sondern im Bundesjustizministerium. Da frage ich mich, hat man also offensichtlich das nicht mehr als Priorität im Blick? Wie kann man als Bundeskanzleramt es aus dem Blick verlieren, dass für die Qualität aller Gesetze, natürlich nicht nur derjenigen, die vom Bundesjustizministerium entworfen werden, nicht mehr dieses Kontrollinstrument braucht. Also das ist ein Rückschritt. Wir haben Normenkontrollräte in Sachsen und in Thüringen. Thüringen ist ein Stück weit nach dem Vorbild Baden-Württemberg eingerichtet worden. Die sind fest installiert, das ist gut. In Sachsen auch aufgrund eines Gesetzes, das ist sehr gut. In Thüringen nur Verwaltungsvorschrift. In Baden-Württemberg nur Verwaltungsvorschrift. Und dort hat also sozusagen die Regierung es nicht aus der Hand geben lassen wollen, sondern weiterhin den Daumen drauf. Und da sieht man, und die Hand drauf, da sieht man deutlich jetzt auch in Baden-Württemberg, Die Landesregierung will ja das neu strukturieren. Also wir sind sehr gespannt, was sie darunter dann letztlich versteht. Wir haben die Sorge, die Neustrukturierung heißt insbesondere, dass die Unabhängigkeit natürlich abgeschafft wird. Das heißt, dass der neue Normenkontrollrat, das Gremium, dann nicht mehr Vorschläge machen darf, wo bei geltendem Recht Bürokratie abgebaut wird und dies veröffentlichen, sondern alles hinter verschlossenen Türen nur stattfinden darf. Also da ist ein Rückschritt. Aber wenigstens hält man an einem Normenkontrollrat fest. Das sind aber gerade mal 3 Bundesländer, ja, von 16. Also Sie sehen, die anderen Bundesländer scheuen sich, ein solches Instrument einzurichten. Standardmäßig sollten Instrumente installiert werden und möglichst auch auf einer gesetzlichen Grundlage, damit deutlich wird, der Gesetzgeber will die Qualität und will es nicht der Regierung überlassen, also damit der Exekutive überlassen. Standardmäßig sollten in Deutschland endlich Praxistests eingeführt werden. Ich muss vorher Normadressaten konsultieren, um zu wissen, welche Gesetzesfolgen tatsächlich dann bei Ihnen ausgelöst werden. Wir wollen ja endlich in der Digitalisierung weiterkommen. Wir sind nach wie vor in Deutschland in der zweiten Rankinghälfte. Ja, wir sind nicht mal Durchschnitt. Wir sind nicht einmal Durchschnitt der 27 EU-Länder. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind unterdurchschnittlich, was den Digitalisierungsgrad der öffentlichen Verwaltung anbetrifft. Deshalb sind natürlich Digitalchecks zwingend notwendig. Wir haben als Normenkontrollrat jeden dritten Entwurf daraufhin kritisiert, dass noch Schriftformerfordernisse drin sind und haben in aller Regel erreichen können, dass die rausgenommen wurden. Das wurde einfach übersehen. Also es wurde gar kein Blick darauf verwendet, auf die Digitaltauglichkeit. Das heißt, das ist noch gar nicht im Mindset. Geschweige denn die Detaildiskussion dann, wann es mal notwendig sein kann. So, die Gesetzesfolgenabschätzung ist, denke ich, ein Garant auch der Qualität. Warum? Weil man sich bei der Gesetzesfolgenschätzung über die Kosten, also den Aufwand bei den Normadressaten Gedanken machen muss, weil man dann auch überhaupt in die Diskussion sich begibt, was notwendig ist an Vorschriften, Dokumentationsvorschriften etc. und was nicht. So, also das betrifft mit der Gesetzesfolgenabschätzung und Normenkontrollräten und Praxistests das künftige Recht. Aber man muss ja klar sehen, Herr Reichert, die mittelständische Wirtschaft wird ja nicht durchs künftige Recht belastet. Die wird durch das geltende Recht belastet. Deshalb ist die zentrale Fragestellung, was muss der Bund machen und was müssen die 16 Bundesländer tun, um beim geltenden Recht endlich wieder auf Normalmaß zu kommen, Maß und Mitte zu erreichen, die eine Entfesselung der Wirtschaft und eine Vereinfachung von Verfahren. Wir erleben ja Fälle, dass Investoren abspringen, weil ihnen die Verfahren für die Genehmigung zu lange dauern. Also da geht uns Wertschöpfung verloren und allalong wird sich das auch alles rächen, was den Arbeitsmarkt anbetrifft. So, und unsere Lösung als Normkontrollrat ist, dass wir sagen, der Bund und die 16 Bundesländer müssen mindestens ein Bürokratieentlastungsgesetz in der Legislaturperiode erlassen. Ich brauche immer neue Vorschriften, das wird immer so sein, weil sich neue Probleme darstellen. Nehmen Sie jetzt die Cybersicherheit, natürlich müssen wir das oder auch überhaupt die Hassmails im Internet. Also da ist ein Regelungsbedarf, gar keine Frage. Den wird es in allen Bereichen geben, den Regelungsbedarf. Deshalb muss ich parallel zu dieser notwendigen Entwicklung neuer Regelungen parallel eine Abfallwirtschaft einführen. Ja. Wir brauchen bei den Gesetzen, bei den Vorschriften die Abfallwirtschaft. Der Bund muss klar erkennen und die 16 Bundesländer, dass nur mit Hilfe einer eigenständigen politischen Zielsetzung eines Bürokratieentlastungsgesetzes dann auch die Dinge verbessert werden können. Wir sind sehr froh darüber, dass die Koalition in Baden-Württemberg das vorbildlich beschlossen hat, dass sie in dieser Legislaturperiode 200 bis 500 Millionen Euro Bürokratiekosten abbauen will. Nur, ich sehe da gar nichts. Ich habe noch kein Bürokratieentlastungsgesetz, keinen Entwurf gesehen, der darauf hoffen ließe, dass die Wirtschaft hier nennenswert entlastet wird. Also wer in der Landesregierung setzt sich hin und wer in den Regierungsfraktionen gibt den Anstoß, dass es jetzt endlich zu einem Entwurf kommt, wo man in der Summe mindestens 200 Millionen dann Entlastung hinbekommt. In Berlin, im Bund, hat man ja immerhin sogar innerhalb von 5 Jahren, also von 2006 bis 2011, über 12 Milliarden Euro Bürokratieentlastung stemmen können. Und seit der Bund One In One Out eingeführt hat, haben wir nicht mal im Land bisher, das war 2015, haben sie bis zur Ampelregierung jetzt, die haben jetzt nochmal kräftig zugelegt, aber jedenfalls bis dahin, das ist ja anerkennenswert, ich denke, die werden jetzt auch dann wieder in ein anderes Fahrwasser kommen im Bund, aber bis dahin haben sie auch nochmal knapp 2 Milliarden abgebaut, obwohl One In One Out nur besagt, wenn ich als Bundesministerium neue Vorschriften erlassen möchte, die einen bestimmten Umfang von Bürokratiekosten auslösen, muss ich Vorschläge machen, wo ich andere Vorschriften abbauen kann, die in gleichem Umfang Bürokratiekosten senken. Allein diese Disziplin, ja, allein diese Disziplin hat schon zu einem Rückgang von Bürokratiekosten geführt. Also es ist möglich, es ist machbar. Jetzt wird ja der Bundesjustizminister Buschmann ein neues Bürokratieentlastungsgesetz, das wäre ein viertes, vorbereiten. Und das sollte auch dem Land Baden-Württemberg Ansporn sein und den anderen Bundesländern Ansporn sein, ebenfalls Bürokratieentlastungsgesetze auf den Weg zu bringen.
Vielen Dank. Dann kommen wir auch schon zum Schluss. Zusammenfassend vielleicht eine letzte kleine Frage. Welches Problem scheint Ihnen denn am stärksten für schlechte Rechtsqualität verantwortlich? Beziehungsweise wo müsste man denn ansetzen, um mit dem kleinsten möglichen Aufwand den größten möglichen Nutzen zu erreichen? Was die Rechtsqualität und dann vielleicht auch das Bürokratieempfinden beziehungsweise die Bürokratiebelastung angeht, sodass es dazu kommt, was unser Podcast-Titel ja sagt, also weniger Bürokratie und besseres Recht.
Umdenken. Und dieser Umdenkungsprozess müsste darin bestehen, dass die Politik begreift, dass sie mit Bürokratie Entlastung Wahlen gewinnen kann. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie das schafft, also damit Wahlen zu gewinnen. Sie muss sich das trauen, sie muss sich das zutrauen. Manche sagen dann, das wäre nicht sexy, Bürokratieentlastung, Bürokratieabbau. Also das Wort Bürokratieabbau ist auch wirklich, wie soll ich sagen, das macht nicht viel Spaß, ja. Aber nennen Sie es Zukunftsfähigkeit der Verwaltung, nennen Sie es Beschleunigung von Verfahren, nennen Sie es Kostensenkung, ja, das sind ja alles Begriffe, die dann handfester sind. Ich bin ganz sicher, wenn eine politische Partei die Wirtschaft in Deutschland entlasten will und einen Befreiungsschlag endlich durchführen will und die Bürgerinnen und Bürger denen deutlich machen will, dass der Staat sie nicht bis ins Letzte durchregulieren möchte, ja, sondern im Gegenteil, sie endlich wieder mehr Freiheit und mehr Eigenverantwortung ihnen zugestehen möchte, dass man damit Wahlen gewinnen kann. Sehen Sie, Herr Reichert, die Europäische Union arbeitet überwiegend nicht mit Detailvorgaben, sondern mit dem Konstrukt der Eigenkontrolle. Das ist eigentlich toll. Gell? Wir haben ja hier die soziale Marktwirtschaft erfunden und damit auch das Thema Eigenverantwortung im System verankert. Wir lassen uns jetzt gerade von der EU belehren, wie man das regelungstechnisch macht. Die schreibt Eigenkontrolle vor. Das heißt, ich muss deutlich machen als Normadressatin, als Unternehmen gegenüber der Verwaltung, hör zu, ich habe ein Eigenkontrollsystem installiert. Das dürft ihr gerne überprüfen, aber das sorgt dafür, dass ich genau eure Ziele einhalte. Was verstehen wir unter Eigenkontrolle? Schriftliche Dokumentationspflichten. Also umdenken, mehr Eigenverantwortung, mehr Vertrauen in die Bürgerinnen und Bürger, das sind nicht alles Kriminelle. Ja? Manchmal haben wir das Gefühl, dass der Staat denkt, jedes Unternehmen legt es nur darauf an, den Staat reinzulegen und ihn zu betrügen. Stimmt nicht. Also wir dürfen gerne vertrauen, auch der Staat muss Vertrauen, mehr Vertrauen gewinnen gegenüber den Unternehmen und mehr Vertrauen gegenüber Bürgerinnen und Bürgern.
Vielen, vielen Dank, Frau Dr. Meister-Schäufelin, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns über dieses wichtige Thema zu sprechen, über gute Rechtsetzung zu sprechen. Wir hoffen, dass das hier die richtigen Menschen hören und dass idealerweise sie auch dann davon inspiriert werden, sodass es bald weniger schlechtes und mehr besseres Recht gibt. Vielen, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Das war die 7. Ausgabe unseres Netzwerk-Podcasts. In der nächsten Ausgabe, also der 8., sprechen wir mit Herrn Professor Dr. Schmidt von der Hochschule für Verwaltung in Ludwigsburg sowie der Universität Potsdam über künstliche Intelligenz in der Finanzverwaltung. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten.